Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club. Mit deinen Gastgebern
Carsten,
Hanna
und Thorsten.
Und schon sind wir in Woche 4 unserer kleinen Sommerpausen-Archiv-Special-Runde. Auch diese Woche gibt es nochmal eine Folge aus dem Archiv. Dieses Mal geht es um das Thema, wie kann ich mich vor, während und nach dem Training optimal kühlen. Ich denke, das passt auch sehr gut in den Sommer. Und mir bleibt nur, wie in den vergangenen 3 Wochen zu sagen, wenn ihr Anregungen, Kritik oder mehr Infos haben wollt, schreibt uns an support@ausdauerclub.de und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der jetzigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom 3-4-2 Podcast.
Heute mit dem aktuellen Thema, wie man sich bei den sommerlichen Temperaturen beim Sport denn herunterkühlen kann, beziehungsweise vielleicht auch danach oder davor. Da kommen wir nochmal zu.
Genau, es dreht sich alles um...
Es dreht sich alles darum, fresh zu bleiben beim Sport. Ja, also da gibt es ja erstmal viele, glaube ich, klassische Tipps, was ich aber auch ganz spannend finde, und da mit dem Thema hast du dich ja auch in Vorbereitung ein bisschen auseinandergesetzt, sind jetzt diese ganzen Tools, die irgendwie gefühlt jetzt sehr neu auf dem Markt sind, gerade im Triathlon sieht man da jetzt so einiges, und das finde ich auch ganz spannend. Aber vielleicht fangen wir mal mit den klassischen Kühlungstricks an,
also
oder?
Vielleicht müssen wir ganz kurz mal ein bisschen Physikunterricht aufholen.
Oh, da bin ich raus.
Also ganz kurz müssen wir mal klären, wie überhaupt Kühlung funktioniert, warum wir unseren Körper kühlen müssen und welche Phasen der Kühlung es für unseren Körper eigentlich gibt. Fangen wir vielleicht mal mit den Phasen an. Also man kann vom Prinzip her natürlich den Körper vor der Belastung vorkühlen sozusagen.
Ja.
Einen gewissen Grad funktioniert das. Also das nennt man dann Post-Cooling.
Pre-Cooling. Würde ich sagen, ja.
Genau, Pre-Cooling. Dann muss man natürlich den Körper während der Aktivität kühlen. Warum, erklären wir gleich. Das ist der physikalische Teil. Und dann gibt es natürlich noch das Post-Cooling, also sprich den Körper danach einer Kühlung auszusetzen, und die Sachen davor und danach sollen halt die Regeneration fördern.
Davor auch?
Ja, also okay. Davor ist quasi wie so eine Art Vorspeicherung, was dich dann ein bisschen länger
performen lässt sozusagen.
Performen lässt, genau, also ja. du bringst den Körper du senkst die Körperkerntemperatur leicht ab. Also, nee, das stimmt nicht. Die Körperkerntemperatur bleibt immer gleich.
Ja.
Das ist also, die bleibt auch bei diesen Zusatzeffekten, egal, ob man jetzt an Eisbad oder Kühlwesten oder Kyro-Sachen denkt, bei diesen Prä-Sachen, die Kerntemperatur bleibt immer gleich. Aber mit diesen extremen Kühleffekten, die man erreichen kann, kann man halt in den oberen Zell- und Haut- und Muskelschichten dafür sorgen, dass die Blutzirkulation anders gestaltet wird und damit sich ein regenerativer Effekt nachweisen lässt.
Ich kann gerade, wenn ich darf, ein aktuelles Beispiel von mir selbst nehmen, weil ich bin ja letzte Woche beim Firmenlauf gelaufen, 5x5 Kilometer, und da war es sehr warm, als ich dran war. Ich bin abends um, ich weiß gar nicht, es war so gegen 19 irgendwas zwischen 19 und 19.30 Uhr, glaube ich, war ich dran, und es war halt sehr, sehr heiß. Und ich habe dann, also es war eine Staffel, und ich musste dann in der Wechselzone, habe ich gewartet, und da war in der Nähe war noch ein Getränkestand, und ich habe mir dann 2 volle Becher Wasser mit in die Wechselzone genommen und habe mir da, als ich gewartet habe, habe ich mir 2-3 Mal noch die Haut abgekühlt mit Wasser. Das war super angenehm, weil mir war halt schon relativ warm. da, als ich gewartet habe. Und dann dachte ich, na, ich versuche mich vorher jetzt nochmal so ein bisschen runter zu kühlen und kühl zu halten, damit ich ein gutes, kühles Gefühl habe, wenn ich loslaufe und nicht schon so ein totales Überhitzungsgefühl habe, bevor ich überhaupt loslaufe. Und habe mir dann wirklich halt die Arme mit kaltem Wasser eingerieben, die Beine richtig mit kaltem Wasser eingerieben, mir ein bisschen in den Nacken reingemacht. Und das hatte ich das Gefühl, dass das sehr sinnvoll war, dass das erstmal die für die ersten 1-2 Kilometer dann wirklich mir geholfen hat, dann noch von der Temperatur her einigermaßen okay zu bleiben.
Tatsächlich ist es so, dass es Untersuchungen gibt. Also es gab zum Beispiel eine Studie der Universität Münster, bei der man das ein bisschen extremer gemacht hat. Man hat die Leute in so eine Kryokammer geschickt, also in so eine Kältekammer.
Das sind diese Kältekammern.
Und hat sie bei minus 110 Grad runtergekühlt für 2,5 Minuten. Und danach hat man sie einen 26-minütigen Ausdauertest machen lassen und konnte tatsächlich einen Effekt nachweisen, der 8 bis 10 Schläge pro Minute niedrigere Herzfrequenz zur Folge hatte, was wiederum
bei
natürlich dann
Anstrengung?
Genau bei gleicher Leistung,
ja.
Was eben zur Folge hatte, dass die Effizienz steigt. Es gab dann
und
später
die sind direkt
auch noch,
aus der Kältekammer, genau. Oder sind die, haben die dann erst noch so zu Akklimati?
Das stand in dem Artikel nicht,
okay.
Ob die dann, aber die werden ein festes Programm schon abgefahren
ja,
sein.
Also die sind hoffentlich nicht direkt aus der Kältekammer losgerannt, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Ne?
Aber es gab auch, also es ist, die Uni Münster waren auch nicht die einzigen, die das festgestellt haben. Ähnliche Effekte konnten Anfang der 2000er tatsächlich australische Forscher auch nachweisen und da waren sogar um 16% verbesserte Ausdauerleistung bei einem 35-minütigen Ergometer-Test nach Anschluss an so eine Kälteapplikation.
Applikation heißt was?
Also Applikation heißt, man hat sie der Kälte ausgesetzt. Also man hat sie runtergekühlt.
Ja,
so
aber
ist
nicht in so einer Kältekammer.
Doch, auch in der Kältekammer. Okay. Genau.
Weil ich habe jetzt tatsächlich auch schon jetzt bei Triathlon-Wettkämpfen bei den Profis gesehen, dass die sich auch jetzt an warmen Tagen, dass die vorm Start die Kühldinger auch auf der Haut hatten.
Genau, die
dazu
Kühlwesten.
Dazu erzählen wir ja
sicherlich
auch nochmal, was es alles gibt.
Und Kühlelemente.
Ja.
Das ist halt einfach, um am Anfang den Körper da ein bisschen zu erhöhen. Tatsächlich muss man sagen, dass alle diese Studien natürlich nur in den ersten 30 bis 40 Minuten einen Effekt gezeigt haben und auch dort nur untersucht haben, weil dann passiert natürlich das, was in unserem Körper immer passiert. Unser Körper hat ja eine eingebaute Thermoregulierung. Der wird also immer eine bestimmte Kerntemperatur und Betriebstemperatur sich aufbauen.
Ja.
Und dementsprechend ist das also nur ein Effekt, der eine zeitlich gewisse Begrenzung hat.
Ja, aber ist natürlich dann super interessant, gerade für alles, was, sag ich mal, alles bis 10 Kilometer sowieso.
Genau,
bei
bis
den
10
Profis,
Kilometer.
Ne? Und selbst, sag ich mal, ein Profi-Halbmarathonläufer oder eine Halbmarathonläuferin, die ein bisschen mehr als eine Stunde laufen, das ist ja auch super relevant. Und selbst für Marathonläufer, wenn die erste halbe Stunde dadurch was einsparen können, das ist ja auch Wahnsinn dann für die dann da etwas über 2 Stunden unterwegs sind.
Genau. Und jetzt kommen wir vielleicht mal kurz zu den thermischen, also physikalischen Eigenschaften, die in unserem Körper so als was Kühlen angeht passieren. Aber ich glaube, dann versteht man auch besser, warum auch Pre-Cooling einen Effekt hat. Und zwar gibt es ja vom Prinzip her 4 Arten, wie unser Körper sich kühlen kann. Er kann sich durch Wärmeabstrahlung kühlen. Also indem er Wärme abgibt an seine Umgebungsluft. Er kann sich durch Wärmeleitung kühlen, also sprich die Bereiche, die Wärme erzeugen, geben ihre Wärme an andere Bereiche im Körper ab, die kühl sind. Das ist, wenn wir im Winter zittern zum Beispiel, das ist nichts weiter wie der Körper erzeugt künstlich Wärme und verteilt sie im Körper. Genau, dann Wärmeströmung, also das passt so ein bisschen zu diesem Wärmeleitungseffekt. Und eben durch Verdunstung kann er Wärme abgeben. Das ist Schwitzen.
Ja.
Verdunstung ist Schwitzen. Wärmestrahlung ist eine erhöhte Oberflächentemperatur erzeugen. Hängen beide alle Effekte hängen eigentlich miteinander zusammen in unserem Körper, weil die Wärme aus dem Kern des Körpers nach draußen muss. Unsere Körperkerntemperatur liegt ja ungefähr bei 36,8 Grad. Und
ist die bei jedem ungefähr, ja, also ist die bei jedem gleich oder variiert die?
Sie variiert ganz leicht, aber sie sind etwa gleich.
Ja, okay.
Also das ist, die einen haben 36,5 und die nächsten haben 36,9.
Okay, aber
also
es so ist
auf dem Level,
geringe,
genau,
ist ja.
die Kühlung, die Kerntemperatur. Und man sagt so ab 40 Grad Körperkerntemperatur als Dauertemperatur wird es gefährlich für den Körper. Dann sinkt im ersten Schritt erstmal die Leistung.
Ja.
Und wenn man jetzt noch weiß, dass die Muskelkontraktionen, die wir erzeugen, also wir haben nicht die effizientesten Kraftwerke im Körper, nur ungefähr 20% der Leistung, die bei der Muskelkontraktion erzeugt wird, geht tatsächlich in Fortbewegungsleistung über. 80% ist Wärmeabgas.
Mhm.
Das heißt, wenn wir Höchstleistungen erbringen wollen, muss unser Körper also 80% der Leistung, die er erzeugt, irgendwie loswerden. Weil er die eigentlich nicht braucht, weil seine Körperkerntemperatur hält der Körper auch so in Waage. Dafür braucht er jetzt nicht die zusätzliche Anstrengung.
Mhm.
Weil in unserem Alltag haben wir unsere Körperkerntemperatur. Das heißt also, meine Frau schmeißt hier mit Frauverschlüssen um sich. Das heißt also, wenn ich mich belaste, steigt meine Körperkerntemperatur. Der Körper versucht dagegen zu steuern. Zunächst eben mit Wärmeableitung, mit Verdunstung. Wir fangen an zu schwitzen, mit Wärmestrahlung. Wenn das alles nicht mehr ausreicht und die Körperkerntemperatur steigt weiter, fährt unser Körper die Leistung runter, um weniger Abwärme zu produzieren.
Ja.
Das ist
und
so der Punkt.
Sag mal, wie schnell steigt denn die Körperkerntemperatur bei Belastung? Kann man das sagen? Gibt es da Studien zu? Also
das kommt tatsächlich ein bisschen darauf an. Also ja, es gibt Studien dazu, die zeigen zum Beispiel, dass Menschen, die nicht gut schwitzen,
so wie ich leider,
so wie du, genau, dass bei denen die Körperkerntemperatur erstmal stärker ansteigt. Ist aber im ersten Moment erstmal kein Problem. Also es ist nicht so, dass unser Körper bei 37,5 Grad schon keine Leistung mehr erbringen kann. Man sagt, ungefähr 1 Grad erhöhte Leistung bedeutet ungefähr, also 1 Grad erhöhte Kerntemperatur bedeutet ungefähr 10% Leistungsverlust.
Ja, aber das
aufs
ist
Gesamtsystem.
Natürlich viel, ne?
Ja. Ja, also das ist aber wieder auf Spitzensportler herausgerechnet, dieser Wert. Also es ist eine Studie, die wirklich nur unter Spitzensportlern gemacht wurde. Diese Effekte sind bei normalen Menschen, können die durchaus anders sein. Und das ist tatsächlich auch in der Studie so ein bisschen untergegangen, das sagen die Wissenschaftler auch selber, sie haben zu wenig die körperindividuellen Effekte berücksichtigt. Also es gibt einfach Körper, die können mit der Temperaturschwankung besser umgehen und es gibt Körper, die können das nicht so gut. Ein gutes Beispiel ist dafür vor ein paar Jahren der Frankfurter Ironman, wo die Profis ohne Neo früh schwimmen mussten.
Ja.
Dann war 7 Grad Lufttemperatur, weil das Wasser aber so warm war, mussten sie ohne Neo schwimmen, was bei einigen Triathletinnen und Triathleten dazu geführt hat, dass die Körperkerntemperatur echt abgesackt ist und sie dann auf dem Rad gar nicht richtig warm geworden sind.
Ja, da war ja das prominenteste Beispiel Daniela Riff,
genau,
die da
aussteigen musste.
Ist, ja.
Und also diesen gegenteiligen Effekt gibt es natürlich auch, ne? Also wenn die Körperkerntemperatur dauerhaft absackt, dann schaltet unser Körper genauso in den Notmodus um, wie wenn sie zu hoch ist. Das ist also für unseren Körper ganz wichtig, dass er versucht, in seinem Gleichgewicht zu bleiben, was seine Kerntemperatur angeht.
Ja.
Deswegen sind auch diese ganzen Maßnahmen, diese Pri- und Postkühlungsmaßnahmen, keine Experimente, wo man von innen versucht, den Körper zu kühlen. Könnte man ja auch machen, ne? Sondern das sind alles Maßnahmen, wo hauptsächlich von außen Wärme zugeführt wird.
Ja.
Kälte zugeführt wird. Also wo eher von außen gekühlt wird. Und tatsächlich ist das ganze Thema mit der Kühlung erst so richtig en vogue geworden, als man die Olympischen Spiele in Peking war dann ziemlicher Antreiber für das ganze Thema. Und jetzt auch Tokio wieder, weil man dort das Problem hatte, dass viele Wettkämpfe halt zu sehr hohen Temperaturen stattfinden.
Ja.
Und man da eben überlegt hat, okay, wie kann man vor allen Dingen in dieser vorherigen Kühlphase, also unmittelbar vor dem Wettkampf, vielleicht die Wettkampfleistung positiv beeinflussen. Weil natürlich zum Beispiel bei einem olympischen Marathon haben die ja ihre Verpflegung da stehen, aber im Endeffekt sind dafür alle die gleichen Bedingungen, ne? Das ist, das Zeug wird eine Stunde vorher rausgestellt. Es gibt als Ersatz lauwarmes oder warmes Wasser, keine Ahnung, ein bisschen Eis oder so. Und ansonsten ist auf der Strecke selber, kann man sich keinen Wettbewerbsvorteil mehr durch Kühlung oder so verschaffen, großartig, weil allen dasselbe Mittel zur Verfügung steht. Es ist übrigens auf Hawaii ganz interessant zu sehen, wenn man Ironman auf Hawaii guckt, die Top 2, 3, die vorne weglaufen, die haben immer ganz andere Kühlmöglichkeiten, wie die, wenn das große Feld kommt.
Ja, weil die lassen sich immer ganze Wasserflaschen
genau,
geben,
ganze Wasserflaschen, Eisklumpen, irgendwas, schütten sich das da rein, machen das in
ganze ihre ganze Eimer mit Eisklumpen. Die
genau, sind, und können aus dem Vollen schöpfen. Ja. Das heißt nicht, dass die Hinteren gar nichts mehr kriegen, aber es ist natürlich, je voller es dann auf der Strecke wird, umso weniger individuell kann man sich damit beschäftigen. Und natürlich ist es was anderes, wenn du alleine durch so eine Versorgungsstation durchläufst und dir alle was anreichen können.
Das ist dann das Privileg der Top-Athleten und Athletinnen. Ja.
Also das ist so ein bisschen, das sieht man dann auch eben, dass in Jan Frodeno oder auch in Patrick Lange bei ihren Siegen, wie die krass, die sich darunter gekühlt haben am Anfang.
Patrick Lange hat ja immer auch hier alles in seine, auf seine Brust.
Genau, und die haben tatsächlich hauptsächlich das über das Thema Verdunstung versucht zu regeln. Also sprich, man macht den Körper künstlich nass, um ihm die Möglichkeit zu geben, noch mehr Wärme über Verdunstung abzugeben.
Aber dieses Jahr, glaube ich, in Hawaii werden wir dann da ein paar mehr Gadgets sehen. Ich meine, das war ja schon 2019 vor Corona, als das letzte Mal die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii stattgefunden hat, dass Sebastian Kiene, ich erinnere mich dann noch vage, dass der solche Kühldinger da schon an den Armen hatte.
Genau.
Und das haben wir ja jetzt zum Teil auch schon in Utah gesehen bei der Ironman-Weltmeisterschaft und das werden wir wahrscheinlich noch verstärkter dann auf Hawaii sehen, denke
genau,
ich.
Genau, also es gibt einige Untersuchungen, die allerdings, würde ich sagen, wissenschaftlich noch eher fragwürdig sind, die dieses Thema Wärmeströmung und Wärmeleitung versuchen da ein bisschen mitzunehmen. Also es ist definitiv ein Effekt da, wenn man eine Kühlweste oder so trägt. Mhm. Ne? Die hat man aber ja nur beim Wettkampf nicht drum. Weil es ist ja Gewicht.
Ja, aber wie gesagt, an den Armen. Genau. Und Anne Haug hatte auch so ein Kühlstirnband jetzt in
genau, und da wird halt einfach versucht, an neuralgischen, wärmeempfindlichen Punkten unserer Haut dort halt künstlich zu kühlen, in der Hoffnung, dass der Körper dann quasi die Kühlleitung, die Wärmeleitung erhöht.
Ja.
Weil er sagt, oh, ist ja kühl an der Stelle, da bringe ich dort mal schnell noch ein bisschen Wärme aus dem Körperkern hin und dann fühle ich mich einfach fitter. Und da ist auch dieser, versucht man eben diesen Effekt der 1 Grad höheren Kerntemperatur gleich 10% Leistungsabfall so ein bisschen entgegenzuwirken, indem man dem Körper versucht auszutricksen. Es gibt aber wissenschaftlich noch keine 100%igen Beweise, soweit ich das bisher überblicken konnte, dass das wirklich einen Effekt hat.
Ja, da gibt es wahrscheinlich noch zu wenige Daten dazu, ne? Aber es ist halt total interessant, was sich da gerade tut. Und also, okay, du hast gesagt, dass also seit 2008 sozusagen ist dieses Thema mehr oder weniger präsent seit
also
Peking.
Seit ungefähr 2000.
2008.
Seit ungefähr 2000, weil seit ungefähr 2000 weiß man, dass Peking 2008 stattfinden wird.
Ja, okay.
Und diese Forschungsvorleistung dauert immer eine ganze Weile.
Weil ich erinnere mich ja auch in Rio 2016 müsste Rio gewesen sein? Ja, genau, 2012 war London. Rio 2016, da war ja auch beim Marathon das so unwahrscheinlich heiß, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber da waren ja dann auch die Marathonzeiten entsprechend deutlich langsamer bei allen. Das und jetzt in Tokio war es ja, glaube ich, auch so, ne? Also ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr, wie es letztendlich war. Ich weiß, dass im Vorfeld immer schon gesagt wurde, das wird so heiß und die sind auch sehr früh, glaube ich, gestartet. Ich habe den Marathonlauf gar nicht mehr in Erinnerung jetzt in Tokio, ob es tatsächlich da so heiß war, aber ja, da hat es eine große Rolle gespielt. Weißt, hast du in deinen Recherchen jetzt auch ein bisschen gesehen, in welchen Sportarten das alles schon so gemacht wird? Also ist das in allen Sportarten präsent mittlerweile? Gibt es das auch bei zum Beispiel im Fußball oder so, gibt es das ja, dass man da vorher auch irgendwie mit Kühlungsdingern arbeitet?
Also über den Fußball selber habe ich tatsächlich gar keine Artikel gefunden. Mhm. Was aber nicht heißt, dass sie das nicht machen, mhm, sondern nur, dass sie nicht darüber reden. Weil der Fußball gerade bei solchen Themen eigentlich immer ziemlich weit vorne mit dabei ist.
Ja, deswegen frage ich, ne?
Deswegen glaube ich.
Oder auch
ich
in der Halbzeit kann ich mir vorstellen, dass die da.
Genau. Und wir alle erinnern uns an den legendären Ausspruch von Per Mertesacker 2014. Ja. Jetzt gehen wir jetzt alle ins
in die Eistonne.
Eistonne. Ja. Und dann müssen wir halt das nächste Spiel wieder ordentlich spielen. Ja. Also auf jeden Fall solche Nacheffekte werden im Fußball werden betrachtet. Deswegen bin ich mir auch relativ sicher, ja, gut, dass sie sich so mit solchen Themen wie Präkühlung auseinandersetzen.
Also ich glaube, das müssen wir auch mal differenzieren, weil also ich würde zumindest behaupten, dass dieses Thema der Postkühlung, also dass danach die Kühlung danach, dieses Thema Eisbad, das ist ja schon mittlerweile Normalität im Profisport.
Genau.
Ne? Also das gibt es ja jetzt schon seit vielen Jahren tatsächlich. Und ich erinnere mich auch, dass das schon gemacht wurde, wo es jetzt auch noch nicht krasse Studien irgendwie dazu gab, ob das jetzt wirklich da jetzt entsprechend die Regeneration fördert. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es auch die Studien dazu. Ne?
Genau, also es gibt Studien, ja, die das zeigen. Man sagt, dass kurzzeitige Kälte, also bis 5 Minuten Kälteeinwirkung schmerzlindernd wirkt, mhm, und Kühlung 10 bis 12 Minuten, also das ist das klassische Kältebad oder eben Kühlwesten danach tragen, die stark kühlend sind, soll entzündungshemmend sein. Das ist wissenschaftlich auch nachgewiesen, weil die Kälte verringert einfach die Schmerzempfindlichkeit und verlangsamt dadurch die Nervenleitgeschwindigkeit in der Muskulatur und damit die Schmerzreize einfach runtergedreht werden und der Körper kommt schneller wieder ins Gleichgewicht. Das okay. ist eigentlich so der Effekt.
Und da bei der Postkühlung reden wir jetzt ja unabhängig von der Jahreszeit, oder?
Genau.
Also das ist ja auch im Winter dann durchaus sinnvoll, da irgendwie eine Kältemaßnahme danach zu machen, um die Regeneration zu beschleunigen. Richtig?
Genau.
Ja.
Also das ist unabhängig von der Jahreszeit. Es ist mehr, wie hoch ist die Belastung und hat deine Aktivität draußen oder drinnen stattgefunden, weil das hat natürlich einen signifikanten Einfluss, wie hoch deine Körperkerntemperatur ansteigt. Wenn du eh bei minus 20 Grad draußen Ski fährst, brauchst du danach keine Kühlweste. Dann
okay.
musst du eher dann doch schnell eine Jacke anziehen, weil der Körper danach aufgrund der hohen Verdunstungsfläche einfach extrem schnell runterkühlt. Und dann ist immer der Effekt natürlich, dass der Körper, wenn er zu schnell runterkühlt, nach der Belastung in unkontrollierten Phasen, dann einfach wieder immunanfälliger ist. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne?
Ja.
Deswegen sind solche Kühlwesten, die punktuell Kühlung einbringen oder auch Kühlbandagen und was es alles gibt. Also mittlerweile gibt es auch gerade so Gelenkkühlung ist ein ganz heißes Thema, um nach der Belastung Gelenke und Muskelgruppen halt gezielt runterzukühlen. Mhm. Das ist ein Thema und da gibt es auch einen Post-Cooling-Effekt.
Ja.
Man muss halt aufpassen, wenn man jetzt an den Langläufer denkt, der im Winter Langlauf macht, der Gesamtkörper, wenn der dann zu lange in der Kälte steht, also man könnte ja auch sagen, der steht dann einfach 10 Minuten in der Kälte, ist ja wunderbar, ne? Dann hat er den schmerzlindernden Effekt. Das kann aber aufgrund der Belastung und der der Art und Weise, wie der Körper, genau, den Open-Window-Effekt dazu führen, dass der sich erkältet. Deswegen zieht man dann doch eher erstmal wieder warme Sachen an,
ja,
und versucht diesen Effekt dann im Nachhinein nochmal, wenn die Regeneration beginnt, im Körper zu erzeugen, möglichst unter klinischen Laborbedingungen. Weil das muss man natürlich auch immer sagen, wenn ich draußen in der Kälte stehe, dann ist das ja auch jedes Mal anders. Ne? Wenn ich in der Kryokammer bin, dann kann das exakt unter trainerwissenschaftlichen Anleitungen kann exakt vorhergesagt werden, wie weit meine Körpertemperatur in 2 Minuten oder in 1,5 Minuten sinkt.
Gibt es noch eine Frage, bevor ich mit der nächsten Frage komme? für das Kühlen danach, gibt es dann ein bestimmtes Zeitfenster, einen Zeitrahmen, in dem das auch irgendwie gemacht werden muss? Dass man sagt, okay, irgendwie eine halbe Stunde nach der Belastung sollte das stattfinden, oder ist das eigentlich egal? Also bringt es auch noch was, wenn man jetzt irgendwo bei einem Wettkampf ist und da dann noch bleibt und dann irgendwann später abends zu Hause ist und dann sagt, ich gehe jetzt in die Eiswanne?
Also das abends hat auch noch einen Effekt. Ich habe keinerlei zeitliche Empfehlungen gefunden. Hm. Tatsächlich kommt es, glaube ich, ein bisschen darauf an, welchen Effekt ich gerade erzeugen möchte. Also möchte ich meine Regeneration signifikant beschleunigen, dann ist es eigentlich egal, wann ich diesen Effekt setze. Also entweder setze ich ihn am Anfang der Regeneration, damit sinkt das notwendige Regenerationslevel eigentlich am Anfang halt ein Stück weit. Wenn ich es irgendwo in der Mitte mache, wo die Regenerationskurve halt schon begonnen hat, sinkt es ab da halt. Also wo ich diesen Effekt einsetze, ist halt eigentlich egal.
Ja, okay.
Also es darf nicht zu weit hinten sein.
Ja, klar, gut.
Weil irgendwann ist der Effekt weg.
Ja.
Und es bringt mir nichts mehr. Aber insgesamt, solange ich noch das Regenerationswindow quasi vor mir habe,
ja,
und der Abfall oder der Anstieg der Regeneration darüber ableitbar ist, dann macht es da noch Sinn. Also okay, das ist ja zum Beispiel so, dass diese Kryokammern, dass die teilweise erst am nächsten Tag, also nach einer Belastung, in die Kammer gehen.
Okay.
Also das quasi wie so eine eigene Tageseinheit ist.
Ja.
Das ist der Erholungstag und da geht es dann in die Kryokammer.
Ja.
So, okay. Also von daher kann man nicht sagen, dass es diesen Effekt gibt. Was halt noch so ein Thema ist, und deswegen ist das auch im Triathlon ein Thema mit diesen Kühlmanschetten und auch mit Kühlung, mit künstlicher Kühlung über Wasser. Das Problem ist, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, dann klappt das mit der Verdunstungskühlung nicht mehr gut. Weil wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, kann unser Körper eigentlich keine Verdunstungswärme mehr erzeugen. Mhm. Keine Verdunstung mehr zum Kühlen verwenden. Und zwar schon ab 65% Luftfeuchtigkeit.
Okay.
Wird das sehr schwierig für unseren Körper. Aber natürlich kann ich diesen Effekt erzeugen, wenn ich ihn künstlich mit Wasser benetze. Ne? Also wenn er patschnass ist, unser Körper wird ein Teil des Wassers immer noch verdunsten, weil einfach viel mehr Wasser da ist. Aber es wird auch noch ein anderer Effekt einleiten, nämlich der Wärmeleitprozess. Also sprich, das Wasser nimmt Wärme auf und wenn es an mir runterläuft, trägt es die Wärme weg. Das ist Wasser ist zwar nicht der optimalste aller Wärmeleiter, aber es ist auch kein schlechter Wärmeleiter.
Okay, also das war jetzt ja ganz schön viel Theorie und für Menschen wie mich schon fast zu viel, was hast du gesagt, ist das Physik oder was?
Ja.
Thermodynamik. Kommen wir doch mal, Thermodynamik, ja, das klingt schon abtönend. Also für mich.
Hätte mich fast mein Studium gekostet, Thermodynamik.
Jetzt lass uns doch mal zu praktischen Tipps, also ich würde gerne hier bei unserer Podcast-Folge mit praktischen Tipps rausgehen für, ich sag mal, den Otto Normal, die Anna Normal, AusdauersportlerInnen. Was sind praktische Tipps, die wir mitgeben können? Vielleicht fangen wir an mit meiner ganz persönlichen Frage, haben wir ja schon gesagt jetzt während des Podcasts. Ich habe ja so Probleme, dass ich sehr spät anfange zu schwitzen im Sommer und dass ich da eben das Problem habe, dass mein Körper sich sehr früh schon so aufheizt. Ne?
Ja.
Hast du einen Tipp jetzt nach deiner Recherche, wie ich dem entgegenwirken kann?
Genau, also der einfachste Tipp ist tatsächlich, den Körper künstlich zu benetzen, also kalt zu machen, die Oberfläche.
Also vorher schon?
Vorher schon
nass. Also habe ich
also
da jetzt alles
nass,
richtig gemacht?
Nass auch. An den Start gehen.
Erstens macht das mal, auch Sinn, die Klamotte dann nass
ja.
zu machen vorher? Ja, ne?
Das ist, sollte man halt, bevor man es im Wettkampf macht, mal geübt haben, weil aus eigener Erfahrung weiß ich, so ein patschnasses T-Shirt,
ja,
was plötzlich patschnass ist,
ist auch dann schwer.
Ist erstmal ein bisschen unangenehm.
Ja.
Das muss man also nicht, dass man dann Schüttelfrost plötzlich kriegt für den ersten Moment, weil einem das so kühl vorkommt. Deswegen würde ich auch das mal im Training üben vorher. Aber im Endeffekt ist das eigentlich die beste Maßnahme. Alternativ dazu kann man wirklich versuchen, um diesen Aufheizeffekt nach hinten zu verschieben, mit einer Kühlweste sich vorher runterzukühlen, dass die Hautoberfläche einfach kühler ist.
Und sowas gibt es auch jetzt schon im normalen
genau,
Handel?
Genau, das gibt es mittlerweile im normalen Handel zu kaufen.
Mhm.
Das sind, vom Prinzip her sehen die so aus wie diese Gewichtswesten.
Mhm.
Und dann packst du so eine Art Kühlpads rein, die du vorher im Gefrierschrank hattest.
Okay, aber das wird ja dann auch schwer, ne?
Ja, die sind nicht die sind nicht so schwer. Es ist nicht so, dass die tonnenweise Kühldinger da dran hast.
Okay.
So 1-2 Kilo werden die schon wiegen.
Ja gut, das ist ja dann auch nicht optimal für eine Ausdauerleistung.
Für vorher.
Ach so, also
genau,
nur
also
für
Kühlweste
vorher.
Kühlweste genau ist,
okay.
ist für
ich wollte gerade sagen, weil während der Belastung ist das dann ja
nee,
auch nicht
da ist das nicht zu empfehlen.
Ja.
Für während der Belastung, wie gesagt, bietet sich an, genug trinken. Also das ist auch eine wichtige Maßnahme, dass der Körper überhaupt schwitzen kann.
Mhm.
Achtet darauf, dass wenn ihr trinkt, ihr wenn ihr schwitzt, ihr Mineralstoffe ausschwitzt. Das muss natürlich übers Trinken wieder ein bisschen hinzugefügt werden.
Ja, Salz, ne?
Ja, Salz,
also bei langen
Magnesium,
Belastungen, ne?
Kalium. Also es gibt verschiedene Stoffe, die wir ausschwitzen. Hauptsächlich Salz. Wobei Salz ist deswegen so kritisch, weil Salz, wenn unserem Körper Salz fehlt, dann kann das Blut sozusagen verklumpen durch das Wasser. Das ist dann das Gefährliche, wovor die auch immer bei diesen Ironman, wenn die in Hitze rennen.
Naja,
haben,
wenn waren, Leute es übertreiben,
genau,
ne? Aber bei
Leute
den langen Distanzen sagt man ja eigentlich so, also ich habe ja jetzt auch mit dem Thema nochmal besonders auseinandergesetzt im Radsport, sagt man auf 1 Liter Getränk sollte man 1-2 Prisen Salz mal reinmachen, wenn man auf so langen Belastungen unterwegs ist und genau, um sicherzustellen, dass da eben auch der Salzgehalt entsprechend passt. Okay, also vorher kühlen, vorher schon nass machen. Während der Belastung dann, gut, Klassiker ist natürlich, also ne, sich irgendwie Wasser über den Kopf schütten. Was mir auch sehr hilft beim Triathlon, ich meine beim Triathlon, da ist es ja auch oft sehr heiß dann nach hinten raus beim Laufen, weil man einfach tagsüber unterwegs ist und im Hochsommer. Wirklich entweder mit so Schwämmen arbeiten und die, also so wie Patrick Lange das eigentlich auf Hawaii auch bei seinen Siegen gemacht hat, ne, da vorne so im Brustbereich, da die einfach nasse Schwämme reinstopfen. Das hat mir persönlich auch schon sehr geholfen. Was kann man noch während des Wettkampfs machen, um sicherzustellen, dass die Körperkerntemperatur nicht zu sehr steigt? Außer Wasser, ständig Wasser irgendwie?
Ja, also wie gesagt, es gibt ja auch da diese Kühlpads, die man an strategisch wichtigen Punkten sozusagen platzieren kann. Also sprich der Kopf.
Mhm. Also das ist das, was wir bei Anne Hauk gesehen haben.
Genau, also
ja,
das Stirnband kühlen. Die Handgelenke, also sprich den Pul, also dass die Puls der Pulsbereich vom Handgelenk gekühlt wird. Das ist eigentlich nochmal so ein
Und das
so ein
sind
Thema.
Auch mittlerweile Gadgets, die es
genau,
im normalen Handel
gibt. Genau, das mittlerweile
gibt.
Auch ganz normal als Kühlgadgets zu kaufen. Und dadurch wird, wie gesagt, für diese Manschetten und so finde ich jetzt die wissenschaftliche Basis noch so ein bisschen geringer. Ich möchte nicht sagen, da gibt es keinen Effekt.
Nur weil es noch keine, nicht genug Daten dazu gibt, heißt ja nicht, dass...
Ich sehe das immer aus der Perspektive. Unser Körper ist ein so hochkomplexes System, was von früh bis abends damit beschäftigt ist, sich in Waage zu halten. Warum soll es ausgerechnet, wenn ich mir ein Stirnband, ein kühles umbinde, plötzlich außer Tritt gebracht werden und sich austricksen lassen?
Ja, aber
das ist so meine
Kritik an der
Sache.
Da würde ich dann dagegen halten. Wenn Anne Haug das trägt, dann trägt die das nicht. Also das sah jetzt modisch nicht besonders toll aus, sagen wir mal so. Und die wird das schon ausprobiert haben. Also
für sie wird es einen Effekt gehabt haben.
Für zumindest subjektives Empfinden.
Genau.
Ne? Also
das ist ja genau auch der Punkt. Subjektives Empfinden bei der Kühlleistung kann ja durchaus dazu führen, dass eben genau dieser Effekt, den ich vorhin beschrieben hatte, also sprich, man hat diesen Leistungsverlust gefühlt dann nicht. Ob der in echt wirklich da ist oder so, spielt keine Rolle, aber viel spielt sich ja bei uns immer im Kopf ab.
Ja.
Und vielleicht ist der Leistungsverlust dann, weil man im Kopf klarer ist, nicht 10%, sondern es nur 8%. Und diese 2% können im Spitzenbereich ja durchaus eine Wirkung haben. Ich zweifle aber mal an, dass es bei Otto Normalverbrauchern eine Wirkung hat.
Genau, also das heißt, wir würden sagen, sozusagen diese Gadgets, die es da jetzt gibt, die sind interessant. Das wird vielleicht auch spannend zu sehen die nächsten Jahre, wenn es da bestimmt mehr Daten gibt. Weil wir sehen ja, dass es im Hochleistungssport, im Profisport mehr und mehr kommt. Das heißt, es wird dann auch mehr Daten dazu geben. Das wird halt spannend, einfach zu sehen, wie sich das entwickelt.
Absolut.
Aus jetziger Sicht, sage ich mal, ist es aber nichts, wo wir sagen, das muss man irgendwie haben. Es reicht eigentlich, wenn man sich mit den konventionellen Methoden, über die wir jetzt schon gesprochen haben, irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes über Wasser hält. Wobei, wie gesagt, gerade wenn Leute so Probleme haben wie ich auch, kann das ja durchaus auch was sein, was man ausprobieren kann. Ne? Gibt's da, hast du da irgendwie eine Idee, was diese Geschichten annäherungsweise kosten dann? Da soll ich mir so ein Kühlstirnband oder Kühlhandgelenk? Wie nennen sich diese Produkte denn eigentlich?
Ja, es sind halt Kühlmanschetten.
Kühlmanschetten, ne,
die
ja.
Dann in der Regel mit unterschiedlichen...
In was für Preiskategorien reden wir da? Also, oder so eine Kühlweste für davor? Was kostet sowas?
Ja, also diese Kühlmanschetten, die sind so zwischen 30 und 50 Euro liegen die ungefähr.
Ja.
Mit den entsprechenden Kühlpads. Und ja, so eine Weste, da kann man schon, je nach Westenart, muss man schon 150 bis 250 Euro einplanen.
Aber finde ich jetzt, also dafür, dass es ja relativ neue Produkte auf dem Markt sind, jetzt ja gar nicht so krass vom Preis her. Also ist ja durchaus was man, wenn man sagt, okay, mir kann das enorm helfen, wo man vielleicht sagt, das lohnt sich für mich, das auszuprobieren. Ne?
Ja, also
Und was würdest du sagen für danach? Würdest du sagen, das macht Sinn für jetzt Nicht-Profisportler und Sportlerinnen zu sagen, okay, ich arbeite auch daran, mich danach runterzukühlen, um meine Regeneration eben zu fördern?
Ja, also es lohnt sich für alle, die so die halt weniger als 24 Stunden vor der nächsten Trainingseinheit stehen, ne?
Ja.
Das ist für die ist das interessantes Thema, im Sommer sich künstlich runterzukühlen. Wobei man da ehrlicher halber sagen muss, es kann eben auch schon reichen, einfach, ich sag mal, ein Eisbad, also eine Eistonne oder sich kalt abzuduschen, richtig. Für längere Zeit oder einfach doch nach der harten Belastung zumindest mal so bis zur Hüfte in den See zu gehen. Oder also ich würde jetzt nicht unbedingt schwimmen, weil da sind ja wieder die Effekte, der Herzkrämpfe, man soll nicht unter extremer Belastung dann gleich ins Wasser springen und losschwimmen. Aber ich sag mal, sich danach in so ein etwas kühleres Wasser zu begeben, was so 20 Grad ist, und dort ein paar Minuten zu verweilen, um den Körper relativ schnell runterzukühlen. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Aber die Frage ist halt, ob man dafür jetzt unbedingt ein Gadget braucht.
Ja.
muss es dann unbedingt die Kühlweste oder die Kühlventilator sein?
Nee, gut, aber es können ja auch die Eiswürfel sein, die man dann in die Badewanne haut, ne?
Ich bin übrigens, weil du sagst, Eiswürfel in die Badewanne, ich bin übrigens tatsächlich bei meinen Recherchen über eine etwas, naja, nicht kontroverse Diskussion, aber das ganze Thema Kühlung und dass Kühlung einen Effekt hat, das ist bereits im 19. Jahrhundert unbewusst klar gewesen.
Okay.
Der Klassiker, nämlich die Kneippbäder.
Ja.
Das Waden in kaltem Wasser, was einen definitiven, einen positiven Effekt auf das Herz-Kreislauf-System hat, ist schon seit dem 19. Jahrhundert bekannt.
Ja.
Man hat es halt nie wissenschaftlich untersucht, welche Effekte das mitbringt. Aber im Endeffekt, also dieses ganze Thema Eistonne und danach runterkühlen, das ist jetzt ja auch nicht so neu.
Nein, überhaupt nicht, wie
gesagt. Das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Und da gibt es auch Nachweis, dass es Effekte hat. Und ja, also, das, wie gesagt, ich bin halt der Meinung, dass man als normaler Durchschnittssportler, die wir ja doch meistens sind, jetzt nicht unbedingt die Mega-Gadgets dafür braucht.
Nee, und also genau, da reicht es vielleicht auch einfach mal, sich Eiswürfel in die Wanne zu machen.
Genau, was man vielleicht nicht machen sollte, ist unmittelbar nach dem Intervalltraining sich dann auch noch 2 Stunden in die Sonne zu legen und sich zu braten. Weil das ist definitiv für den Körper nicht das Optimum, wenn er sich noch künstlich durch die Sonne aufheizt und somit überhaupt nicht seine Energie los wird. Wobei ich auch niemanden kenne, der das macht, muss ich sagen. Also wenn man sich gut ausbelastet hat an heißen Sommertagen, dann sucht man danach ein kühles Getränk und viel Schatten.
Ja.
Dann hat man eigentlich nicht mehr das Bedürfnis, noch groß in der Sonne zu stehen. Einfach, um die Körpertemperatur wieder abzusenken. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal so ein Tipp in der Vorbereitung. Jetzt gerade bei Langdistanz-Triathlon ist das nicht so ein Thema, weil die immer früh starten. Aber so bei anderen Wettkämpfen kann es ja durchaus sein, dass es mal mittags losgeht oder man Abendläufer hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Berliner City Night denken, die ja immer zu Hitzezeiten ist, dann sollte man halt an dem Tag selber möglichst viel Zeit im Schatten verbringen und den Körper gut runtertemperieren vorher und eben nicht den ganzen Tag noch den Kuhdarm-Einkaufsbummel machen, mal davon abgesehen, dass dann die Muskeln müde sind, hat man dann aber eben auch den Effekt, dass der Körper dann zu aufgeheizt ist. Und dann ist er vielleicht schon mit seiner Kerntemperatur an der oberen Grenze, wenn es losgeht. Und dann bringt er einfach nicht die volle Leistung. Das ist einfach so.
Ja.
Und das ist einfach, darauf sollte man halt achten.
Okay.
Und das ist halt.
Hast du für dich jetzt noch irgendwas Spezielles mitgenommen aus dem Ganzen? Oder waren eigentlich am Ende das alles Sachen, wo du sagst, ja, das ist ja eigentlich so das, was mir schon bekannt war. Oder hast du noch irgendwas Neues jetzt mitgenommen?
Es war jetzt nichts Neues. Es war für mich eher so der Punkt nochmal, also ich bin da eigentlich eher so, ja, so ein Schisser, sage ich immer. Weil ich mag das eigentlich nicht so, wenn ich irgendwie nasse Sachen anziehen muss vorher. Oder ich lasse das immer auf mich zukommen, weil ich ja auch sehr schnell schwitze, sehr stark. Also ich kühle mich jetzt nicht vorher künstlich runter. Weil das sich für mich immer unangenehm anfühlt und ich auch danach relativ schnell das Gefühl habe, dass meine Körperkerntemperatur wieder auf Normalpegel runtersinkt. Aber auch ich für mich werde das jetzt einfach mal ausprobieren an besonders heißen Sachen, dann wirklich den Körper mal künstlich zu kühlen und mich mal auch mit dem Thema zusätzlich Wasser über den Körper schütten, wirklich mal zu beschäftigen und das mal zu probieren, ob das mir noch irgendwas bringt. Wie gesagt, ich mag es zum Beispiel auch nicht beim Laufen mir Wasser jetzt ins Gesicht schütten, ja, das finde ich okay, aber zum Beispiel über den Kopf mag es schon nicht eigentlich.
Ja, ich weiß aus der Erfahrung, dass es was bringt.
Ja, also ich mag das nicht so sehr, wenn es mir über den Kopf läuft, das Wasser. Ins Gesicht schütten, schon deswegen, um das Salz.
Ja, natürlich ist es auch nicht so angenehm, wenn dann die Klamotte nass ist und so, aber es hilft für die Kühlung. Ja,
genau, also. Und das habe ich jetzt für mich nochmal mitgenommen, da auch vielleicht das eine oder andere Mal über meinen Schatten zu springen und das mal auszuprobieren und da vielleicht noch ein bisschen mehr während und nach dem Sport für mich zu tun. Ich bin auch kein großer Freund bisher von Eistonnen gewesen. Also ich habe da immer anderen zugeguckt, wie die drinnen standen und habe mich lieber in den Schatten gesetzt. Ja.
Gut, also beenden wir diesen Podcast damit, dass du eine Püppi bist, weil du gehst ja nicht mal ins Eisbecken nach dem Saunagang.
Das stimmt. Ich bin
eine Püppi. Was ja den Sauna das herrliche Gefühl eigentlich dann ausmacht, dass man danach ins Eisbecken geht.
Ja, aber das ist halt dieses Thema bei mir eben, dass mein Körper ein unfassbares Energiemanagement leistet.
Und so kann man es auch sagen. Oder halt Püppi.
Und ich deswegen relativ schnell einfach runterkühle. Und ich dann immer das Gefühl habe, dass es unter Körperkerntemperatur sinkt, was ich sehr unangenehm finde.
Okay. Daher,
ja, okay, ich bin die Püppi. Ich sehe es an.
Mit diesen letzten Worten.
Genau, endlich mal die richtigen letzten Worte. Der Mann ist eine Püppi.
Nee, aber wirklich. Also ich glaube, wir haben alle wichtigen Punkte gesagt. Also ja, wichtig ist, glaube ich, einfach da für sich selbst herauszufinden, was für ein Typ man ist. Ne? Funktioniert bei einem da die Thermoregulation gut, so wie bei dir? Oder ist es wie bei mir, dass man da verstärkt drauf Acht geben muss und dann sollte man sich überlegen, was man machen kann von den Sachen, die wir heute durchgesprochen haben. Und wie du auch schon richtigerweise gesagt hast, sowas dann auch mal im Training schon mal testen oder ist ja auch im Training hilfreich, damit ihr auch im Training performen könnt und nicht erst beim Wettkampf dann anfangen, da irgendwelche Geschichten zu machen. Das gilt ja wie bei allen anderen Dingen auch, keine Experimente im Wettkampf, sondern das auch vorher schon mal ausprobieren. Und genau, wenn ihr noch irgendwelche Special-Kühlungstipps habt, die wir heute nicht besprochen haben, dann lasst uns doch gerne mal einen Kommentar irgendwie da oder schreibt uns mal, weil das fände ich ganz spannend.
Das gute alte Eis ist immer noch auch eine gute Kühlvariante. Es kühlt von innen.
Gut, dann lass uns jetzt noch eine Runde Eis essen gehen.
Alles klar.
Damit sind wir raus.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.